NDR Info. Die Reportage.
So, okay, dann herzlich willkommen bei DESI. Mein Name ist Philipp Amstutz und ich war lange Zeit Masterstudent bei DESI, bin es aktuell nicht mehr, habe alle Prüfungsleistungen tatsächlich letzte Woche ablegen können. Und ja, heute werde ich Sie also so ein bisschen darüber aufklären, was wir hier bei DESI für Forschung machen.
So begrüßt an einem Morgen kurz nach 10 Uhr Philipp Amstutz die Besuchergruppe auf dem DESI-Gelände im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld.
Anschließend werden wir auf einen kleinen Spaziergang über unser Gelände gehen. Der ganze Spaß dauert ungefähr 3 Stunden. Eine Stunde Vortrag, 2 Stunden Führung. Das ist der Plan für heute. Ja? Gut. Also fangen wir mal vorne an. Was ist denn das DESI überhaupt?
Woraus besteht die Welt? Physikalische Forschung am DESI in Hamburg. Von Daniela Remus.
DESI. Diese Abkürzung steht für Deutsches Elektronensynchrotron. Mit dem sperrigen Wort Synchrotron bezeichnen die Physiker ringförmig aufgebaute Teilchenbeschleuniger. Das sind riesengroße Forschungsanlagen, vollgestopft mit Technik, in denen die kleinsten Bausteine der Materie, die sogenannten Elementarteilchen, stark beschleunigt werden. Beispielsweise, um sie miteinander zusammenstoßen zu lassen. Das Ziel ist es, durch den Zusammenstoß weitere, bis dahin unbekannte Teilchen zu entdecken. So wie es vor wenigen Jahren beispielsweise mit dem sogenannten Higgs-Teilchen gelungen ist. Genau genommen wollen die Wissenschaftler damit also nichts weniger als den letzten Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen. Und das auch hier am DESI in Hamburg, das eines der führenden Physikforschungszentren der Welt ist.
Also wir teilen die Gruppen jetzt folgendermaßen auf. Sie laufen bitte an mir vorbei durch die Tür. Ich zähle 20 Personen ab und das ist die erste Gruppe, die kommt mit mir mit. Okay?
Da stehen schon mal hier draußen.
Ja, das sind ja die Ersten.
Die Besucher werden in kleine Gruppen aufgeteilt. Nach der kurzen theoretischen Einführung soll es jetzt hinaus aufs weitläufige Gelände gehen. Damit die Forschung mit den Teilchenbeschleunigern das Wissen über die kleinsten Bauteile der Materie auch für die Nichtphysiker anschaulicher wird.
Wir gehen jetzt zu Hera. Hera ist also der größte Teilchenbeschleuniger, den wir betrieben haben bei DESI. Seit 2007 ist er allerdings abgeschaltet und das gibt uns die Gelegenheit, da tatsächlich mal in den Tunnel reinzugucken und uns das den Beschleuniger wirklich am lebenden Objekt sozusagen anzugucken. Ja.
15 Jahre lang haben die Wissenschaftler am Teilchenbeschleuniger Hera geforscht. Dann wurde Hera abgeschaltet, weil die Technologie nicht mehr leistungsfähig genug war. Das Kürzel steht für Hadron-Elektron-Ringanlage. Der Weg zu Hera führt zunächst in einen hohen, nüchternen Zweckbau mit grauen Betonwänden, eine der früheren Experimentierhallen.
Von diesen Experimentierhallen gab es am Ring 4 Stück. Und wie gesagt, der Ring ist 6,3 Kilometer lang. Und wie gesagt, geht einmal hinten hinterm Volksparkstadion rum, hinter der Trabrennbahn und kommt dann hier wieder an.
In welcher Tiefe?
Mehr oder weniger 25 Meter konstant. So. Ja,
bevor es hinab in den Tunnel geht, ins Zentrum der ehemaligen Forschungsanlage, muss sich allerdings jeder Besucher an einer Gittertür mit einem Kartensystem registrieren lassen.
Bevor Sie da durchgehen, einmal die Karte an das Kästchen halten, das macht dann einmal Piep. Intern wird ein Zähler hochgesetzt, einfach nur, dass wir wissen, eine Person mehr ist in der Anlage. Ja, einfach aus brandschutztechnischen Gründen. Genau, und dann fahren wir mit dem Fahrstuhl runter, gucken uns das an. Und wenn wir wieder hochkommen, müssen Sie sich bitte auch noch einmal ausloggen. Diesmal an der Innenseite der Tür, Kästchen ist nahezu identisch.
Ja. Der Computer, wie viel noch einsteigen müssen.
Genau,
so, das wieder stimmt.
Ja, richtig. Ja, genau. Beziehungsweise andersrum, wenn sich nicht alle wieder ausgeloggt haben, die sich auch eingeloggt haben, muss heute Abend der technische Notdienst rumgehen und muss die 6 Kilometer absuchen. Ja, und das wollen wir den Kollegen.
Mit dem Aufzug geht es nach unten, dann stehen die Besucher in einer haushohen Halle. Die ist mit Neonlicht hell erleuchtet und voll mit Apparaturen, Technik und Maschinen in allen Größen. An den Wänden armdicke Kabelstränge und unzählbar viele Rohre und Leitungen, schmal, breit, mittel.
Also was bei Hera passiert ist, dass man hat hier 2 Teilchenstrahlen, 2 unterschiedliche, kollidieren lassen. Ja, einen Protonenstrahl hat man hauptsächlich, man muss sagen, mit Positronen vielfach, man kann aber über Elektronen sprechen, kollidieren lassen. Ja, und anhand der Streuung der Elektronen an den Protonen wollte man eben Erkenntnisse über die innere Zusammensetzung der Protonen gewinnen. Und hat das auch sehr erfolgreich getan bis 2007. 2007 wurde das abgeschaltet, was uns jetzt die Gelegenheit gibt, da auch mal tatsächlich runterzugehen.
Denn solange die Wissenschaftler hier experimentiert haben, war das Betreten wegen der radioaktiven Strahlung verboten. Die Elektronen, mit denen in diesem Teilchenbeschleuniger gearbeitet wurde, gehören zu den Elementarteilchen, also zu den kleinsten bekannten Bausteinen der Materie, so wie beispielsweise auch Neutrinos oder Quarks. Elementarteilchen sind erst seit rund 100 Jahren bekannt. Sie wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt. Bis dahin galten Atome und Moleküle als die kleinsten Teile, aus denen die Welt zusammengesetzt ist. Von der Experimentierhalle geht es hinein in den Tunnel, in dessen Mitte zwei Rohrsysteme verlaufen.
Sie sehen da tatsächlich zwei Teilchenbeschleuniger. Sie sehen einen auf meiner Kopfhöhe, das ist der Protonenspeicherring, und einen auf meiner Hüfthöhe, das ist die Maschine für die Elektronen. Ja, das sind also wirklich zwei getrennte Beschleuniger.
Das ist ein langer Gang. Hast du dir das so groß vorgestellt, Uli? Uli, hast du dir das so groß? Nee, ne? So weitläufig auch.
Obwohl der Tunnel so groß und breit wirkt wie ein U-Bahn-Tunnel, ist dort gar nicht viel Platz. Nur ein etwa 1 Meter breiter Steinplattenweg führt neben den gigantischen Stahlrohren entlang.
Sie sehen also, so ein Teilchenbeschleuniger besteht aus einem Strahlrohr, was irgendwo herläuft. Ja, und da drin zirkulieren dann die Teilchen. Da ist natürlich ansonsten Vakuum drin. Das ist einfach, um zu verhindern, dass die Teilchen an irgendwelchen Gasmolekülen streuen. Ja, das will man nicht. Außerdem sehen Sie viele Vakuumpumpen, die immer in regelmäßigen Abständen rumstehen. Und ansonsten auch noch ein bisschen Strahldiagnostik, also dass man auch sagen kann, wo denn der Strahl gerade ist. Das ist also so im Groben das, was ein Teilchenbeschleuniger ausmacht.
Warum ist das Ganze hier mit,
ja, mit Alufolie?
Alufolie sieht ja nicht sehr professionell aus.
Nee, ja, also da gibt es verschiedene Gründe. Da bin ich auch absolut nicht zitierfähig an dieser Stelle.
Manche Maschinen, die direkt an den Stahlrohren stehen, sind mit geknüllter Alufolie umwickelt. So, als hätte jemand vergessen aufzuräumen.
Meine Lieblingsinterpretation ist, dass so eine Zelle, ich glaube, ein bisschen warm wird beim Betrieb. So. Ja. Und das heißt einfach nur, um die umliegenden Sachen hier ein bisschen zu schützen, hat man das ein bisschen isoliert. Ich glaube ganz viel.
Also, das war von Anfang an so, ja?
Ich denke ja. Also ich denke, das ist so. Das ist Alufolie, das ist nichts Verwerfliches. Ja.
Nein. Aber man sieht hier nicht, also nicht die Edelstahlrohre und so und dann hier nicht.
Das Ding ist vielleicht, was Sie ein bisschen irritiert, ist vielleicht, dass die Alufolie so geknittert ist. Ja. Die Sache ist, geknitterte Alufolie isoliert besser als nicht geknitterte.
Ja. Neugierig gucken die Besucher die vielen Geräte, Apparate und Maschinen an. Alle sind hellwach.
Mich interessiert das Ganze, und das ist ja ein imposanter Bau, der hier steht. Hat natürlich eine Menge Geld gekostet und kostet wahrscheinlich immer noch Geld. Aber ja, es soll ja auch an der Grundlagenforschung irgendwas rauskommen am Ende. Und weil das ja abgeschaltet ist und Sie Ihre Ziele erreicht haben, scheint es mir ja so zu sein, dass das alles wohl sich gelohnt hat.
Also jetzt sind wir in einem Bereich, wo es um die Kurve geht, ja, Sie haben das gesehen, jetzt macht der Tunnel einen Knick. Und das muss man natürlich auch den Teilchen irgendwie verkaufen. Ja. Die dürfen jetzt natürlich auch nicht weiter geradeaus fliegen, sondern die muss man auch ablenken. Teilchen lenkt man immer mit magnetischen Feldern ab. Und insbesondere macht man das hier mit diesen sogenannten Dipolmagneten. Ja.
Mit den hufeisenförmigen Magneten aus dem Physikunterricht in der Schule haben diese Magneten hier nichts gemein. Es sind große Maschinenblöcke aus Metall, kompakt und robust. Mehrere von ihnen stehen in der unterirdischen Kurve des Teilchenbeschleunigers hintereinander. Denn ohne sie würden die Teilchen nicht auf ihrer Bahn bleiben und weiter geradeaus fliegen. Und dann an der Hülle des Stahlrohres abprallen. Und damit wäre das Experiment gescheitert.
Und die Idee ist also, dass in diesen Magneten schönes, homogenes magnetisches Feld erzeugt wird, was dann die Teilchen um einen kleinen Winkel ablenkt. Und dann stellt man ganz viele von den Magneten hintereinander. Sie sehen das. Und in Summe möchte man dann also pro Bogen auf, wie viel sind es denn? 90 Grad, ja, richtig, kommen. Ja. Und sodass man, wenn man 4 von den Bögen hat, dass man dann einmal rumkommt.
Das weltbekannte Forschungszentrum DESY besteht bereits seit mehreren Jahrzehnten. Es wurde 1959 gegründet, auf Initiative eines Professors, der an die Universität Hamburg berufen wurde. Er machte seine Zusage davon abhängig, einen weltweit konkurrenzfähigen Teilchenbeschleuniger für seine Forschungen zu bekommen. Damals waren solche Anlagen selten. Es gab sie unter anderem in den USA. Die Teilchenphysik steckte noch in den Kinderschuhen. Stadt, Universität und der Bund taten sich zusammen, um das zu ermöglichen. Der erste Teilchenbeschleuniger mit Namen DESY konnte dann 1964 seinen Betrieb aufnehmen, erklärt der Physiker Thomas Zofall, der beim DESY für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.
Und dann ging es über die Jahrzehnte immer weiter. Es wurden neue Teilchenbeschleuniger gebaut. In den 60er Jahren Doris, in den 70er Jahren Petra, in den 80er Jahren Hera. Man merkt immer, es ist mit Frauennamen verbunden. Die ergeben aber tatsächlich einen Sinn. Doris heißt zum Beispiel Doppelringspeicher, Petra Positron-Elektron-Tandem-Ringanlage. Also es sind immer Akronyme, die tatsächlich auch die Funktion des Beschleunigers so ein bisschen erklären.
Mithilfe der Beschleuniger wollen die Wissenschaftler experimentell überprüfen, ob und inwieweit ihre Theorien zur Teilchenphysik zutreffend sind.
In der Teilchenphysik möchte man wirklich das absolute Grundalphabet des Universums rausfinden. Das heißt, welche Elementarteilchen gibt es und wie spielen sie sozusagen zusammen?
Und genau das ist durch die Forschungen mit den Teilchenbeschleunigern am DESY, aber auch am weltgrößten Beschleuniger LHC am Forschungszentrum CERN in Genf in den letzten Jahrzehnten gelungen. Jetzt ist bekannt, dass es Elementarteilchen gibt, welche es gibt und wie sie miteinander wechselwirken. Aber diese bahnbrechenden Erkenntnisse über die kleinsten Bausteine der Materie haben auch eine ungeahnte Kehrseite. Denn sie zeigen, wie lückenhaft das Wissen der Physiker noch ist.
Das Problem, was wir als Teilchenphysiker haben, ist, dass diese Materie nur etwa 5% des Universums ausmachen. Drumherum gibt es noch ganz viel anderes, was wir heute als dunkle Materie und dunkle Energie bezeichnen.
Das aktuelle Modell des Universums beschreiben Physiker deshalb so. 5% bestehen aus Materie. 25% aus dunkler Materie sind also nicht sichtbar und die restlichen 70% bestehen aus dunkler Energie, erklärt der Teilchenphysiker Axel Lindner vom DESY.
Und um diese 95% geht es. Die wollen wir als Physiker auch gerne verstehen, die müssen wir entdecken und die wollen wir im Labor nachstellen. Und diese 95% gliedern sich ganz grob in sowas wie 70% dunkle Energie und sowas wie dann diese 25% dunkle Materie. Dunkle Materie haben wir keine Ahnung, dunkle Energie noch weniger Kenntnisse und deswegen fokussieren wir uns erstmal auf dunkle Materie.
Woraus diese dunkle Materie bestehen könnte, nach der die Physiker jetzt suchen? Dazu gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Die eine besagt, dunkle Materie müsste aus außergewöhnlich schweren Teilchen bestehen, während der andere Ansatz genau vom Gegenteil ausgeht. Die Bestandteile müssten besonders leicht sein. Am CERN in Genf suchen die Wissenschaftler nach den schweren Teilchen. Am DESY in Hamburg fahndet Axel Lindner mit seinem Team nach den außerordentlich leichten Teilchen.
Dunkle Materie kann sich eigentlich überall verbergen. Also dunkle Materie bedeutet, überall um uns herum gibt es diese Substanz. Wir haben sie aber nicht identifizieren können bisher. Es gibt auch keine gute Alternative dazu. Deswegen gehen die meisten Physiker davon aus, dass es wirklich geben muss. Und wir müssen Experimente finden, die es nachstellen.
Das Experiment, mit dem Axel Lindner die Bestandteile der dunklen Materie entdecken will, heißt ALPS. Das Kürzel steht für Any Light Particle Search, also auf Deutsch etwa die Suche nach irgendeinem leichten Partikel. Diese Bezeichnung klingt fast schon selbstironisch und das passt zu Axel Lindner. Denn der Teilchenphysiker ist zwar ziemlich sicher, auf der richtigen Spur zu sein, aber er kann gut verstehen, warum seine Forschungen für andere ziemlich absurd klingen.
Wir sollten überall nach dunkler Materie gucken, wo wir uns Experimente vorstellen können, die empfindlich genug sind. Weil wir müssen das Rätsel lösen, keiner sagt uns, was es ist. Und ALPS hier, DESY, ist eben ein Experiment, was guckt, gibt es so einen Typ von ganz leichten Teilchen, die auch nachher vielleicht dunkle Materie beschreiben können.
Zurzeit bauen Axel Lindner und seine Kollegen das Experiment in einem Abschnitt des stillgelegten Hera-Tunnels auf. Dafür musste das Experiment in den letzten Jahren zuerst theoretisch entwickelt werden. Welche technischen Geräte brauchen wir? Wie leistungsstark müssen sie sein? Wo stellen wir sie hin? Dann kam die Phase, in der das Experiment im Labor, also im Kleinen, durchgespielt wurde. Stimmen unsere Berechnungen? Können wir das Ganze so aufbauen? Diese Phase ist jetzt weitestgehend abgeschlossen. Deshalb installieren die Wissenschaftler die Geräte und Maschinen jetzt dort, wo das Experiment stattfinden soll. In einem Teil des Hera-Tunnels, der im Norden liegt, ganz in der Nähe des Volksparkstadions.
Hallo, hören Sie mich?
Moin.
Moin, wir würden gerne mit 4 Leuten zu Hera Nord rein. Können Sie die Tür bitte öffnen?
Ja, wenn Sie mal versuchen, sich einziehen, Sie mal.
Perfekt, klappt.
Wunderbar.
Wenn also, Sie sich dann bitte einmal, wenn Sie rausgehen, wieder klingeln und abmelden würden, das wäre sehr nett.
Alles klar, danke.
Gut, tschüss. Wiederhören.
Hinter dem Eisentor mit Stacheldraht geht Axel Lindner über einen kleinen Hof auf eine große Halle zu.
Auch also aus den 80er Jahren hier, ne? Das ist dann genau.
In dieser Experimentierhalle sieht es genau so aus wie in der auf dem DESI-Gelände in Bahrenfeld.
Das hat alles schon etwas ähnlichen Eindruck hier.
2020 soll alles so weit vorbereitet sein, dass die Suche nach der dunklen Materie tatsächlich stattfinden kann. Licht durch die Wand nennen die Physiker das Experiment, mit dem sie diese außergewöhnlich leichten Teilchen aufspüren wollen. Einen Namen haben diese Teilchen schon, auch wenn noch keiner weiß, ob sie tatsächlich existieren. Sie heißen Axionen. Vereinfacht gesagt geht das Experiment dann so. Ein Laserstrahl wird durch ein Magnetfeld auf eine Wand projiziert. Die Axionteilchen sind so leicht, dass sie sich von der Wand nicht aufhalten lassen, sondern hindurchfliegen. Und hinter der Wand wollen die Physiker sie dann mit einem aufwendigen Spiegelsystem sichtbar machen.
Experiment, Magnetfeld aus, Licht gegen die Wand, nichts kommt durch, schalte Magnetfelder ein, sehe hinten Licht, bedeutet, ich habe ein Axion entdeckt. Das ist das Grundprinzip.
Alles, was wir sehen, können wir nur deshalb sehen, weil es elektromagnetische Strahlen aussendet. Die dunkle Materie tut das nicht. Deshalb soll sie mit diesem Trick so verändert werden, dass wir sie trotzdem sehen können. Soweit die Theorie, die ziemlich verrückt klingt. Axel Lindner lacht beim Erklären und räumt ein, dass es ausgesprochen schwierig sein wird, die Existenz der Axionteilchen zu beweisen. Inzwischen ist die Besuchergruppe mit Philipp Amstutz aus dem Hera-Tunnel wieder ans Tageslicht zurückgekehrt und einmal quer über das Gelände gelaufen. Über 2000 Wissenschaftler arbeiten bei DESI an den internationalen Großprojekten mit den Teilchenbeschleunigern. Deshalb sieht das Gelände auch fast aus wie eine kleine Stadt, mit Straßen, Hallen, Bürogebäuden und Parkplätzen. Die Teilchenphysik mit der Erforschung der Elementarteilchen ist der älteste Forschungsbereich am DESI. Im Laufe der Jahrzehnte sind zwei weitere Schwerpunkte dazugekommen. Einmal der Bau und die Weiterentwicklung von Teilchenbeschleunigern und zum anderen die Forschung mit Photonen. Das sind Lichtteilchen, die bei der Beschleunigung von Elektronen entstehen. Mit diesen Lichtteilchen arbeiten beispielsweise auch die Wissenschaftler in der Halle, vor der die Besuchergruppe mit Philipp Amstutz nach einem 15-minütigen Weg angekommen ist.
Aber da gehen wir jetzt mal rein und gucken uns mal in der Experimentierhalle um.
Max-von-Laue-Halle heißt das auffällige Gebäude, das gebogen ist wie eine überdimensionierte Banane. Die Experimentierhalle ist um den Teilchenbeschleuniger namens Petra regelrecht herumgebaut. Dieser 2,3 Kilometer lange Speicherring wurde bereits 1978 eingeweiht und galt damals als größter Beschleuniger der Welt. An ihm haben DESI-Physiker 1979 Forschungsgeschichte geschrieben, denn sie haben das entdeckt, was die Elementarteilchen zusammenhält, das Gluon nämlich. Damals eine weltweit gefeierte Sensation für die Teilchenphysik.
Genau, aber jetzt sind wir bei Petra, um genauer zu sein, in der Max-von-Laue-Experimentierhalle. Und Sie sehen schon, das ist eine ziemlich große Halle, knapp 300 Meter lang. Und hauptsächlich sehen Sie hier viel Beton, richtig? Ja? Und keinen Teilchenbeschleuniger.
Die Besucher stehen auf einer Brücke, die bei jedem Schritt ein bisschen schwingt und können die lange Halle entlang blicken. Unten sind einzelne, abgetrennte Bereiche aus Beton zu sehen, wabenartige Kästen. In diesen Kästen arbeiten die Forscher. Denn Petra wird heutzutage nicht mehr für die Teilchenphysik genutzt. Seit 2010 werden hier durch die Beschleunigung von Elektronen Röntgenstrahlen erzeugt, die so intensiv sind, dass diese Forschungsanlage als hellste Speicherring-Röntgenstrahlungsquelle der Welt gilt.
Unsere Elektronen fliegen mit fast Lichtgeschwindigkeit durch den Teilchenbeschleuniger. Und deswegen senden die sehr kurzwelliges Röntgenlicht aus, was sehr, sehr stark gebündelt in Vorwärtsrichtung abgestrahlt wird.
Sagt Thomas Zofall. Die Röntgenstrahlen, die Petra auf diese Weise produziert, sind bis zu 5000 Mal feiner als ein menschliches Haar. Deshalb stehen die Forscher aus aller Welt Schlange, um an dieser Anlage Experimente durchführen zu können. Mit den Röntgenstrahlen können kleinste Nanopartikel untersucht und analysiert werden, die für die Medizin, Chemie, Biologie oder Geologie entscheidend sind. Wirkstoffe von Medikamenten beispielsweise oder die Beschaffenheit neuartiger Materialien. Mithilfe dieser Röntgenstrahlen haben Wissenschaftler zum Beispiel die Struktur des Zika-Virus entschlüsselt oder ein übermaltes Van Gogh-Gemälde wieder sichtbar gemacht. Eine Technologie also, die viele konkrete Anwendungsbereiche hat.
Also Messzeiten hier zu kriegen, das ist viel wert. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass es aktuell so ist, dass Strahlzeit nur Jahre im Voraus vergeben wird. Ja, das heißt also, wenn man aktuell ein gutes Experiment vorhat, dann kann man ein sogenanntes Proposal einreichen. Ja, da schreibt man auf, was man vorhat, und das wird dann evaluiert. Und wenn das positiv evaluiert wird, dann wird Strahlzeit freigegeben.
Einer der Forscher, der in den wabenartigen Experimentierhütten in der Max-von-Laue-Halle arbeitet, ist der Physiker Stefan Roth. Sein Schwerpunkt ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Materialien.
Jetzt gehen wir einfach mal in die Hütte. Da wird gerade eine neue Rotationsstufe getestet. Und wie Sie sehen, steht das alles hier auf schwerem Granit. Das hat den riesen Vorteil, von der Lurupper Chaussee kriegen wir hier an der Beamline selber nichts mit.
Der Physiker pendelt zwischen der Königlich-Technischen Hochschule in Stockholm und dem DESI. Viele wissenschaftliche Projekte, die am DESI stattfinden, sind solche internationalen Kooperationen. Denn die einzelnen Gebiete in den Naturwissenschaften sind häufig so speziell, dass Wissenschaftler fächerübergreifend zusammenarbeiten, um ihre Forschungen zu optimieren. Das Ziel von Stefan Roth klingt durchaus ambitioniert. Er möchte Solarzellen aus nachwachsenden Rohstoffen entwickeln, und zwar aus Zellulose.
Zellulose ist eines der, wenn nicht sogar das älteste Material, das die Menschheit benutzt hat. Sie können einen Baum fällen, sie pflanzen ihn wieder neu an und können aus dem Baum dann diese Zellulosefibrillen extrahieren. Und das Ziel ist es eben, die vorhandenen Materialien zu ergänzen bzw. teilweise zu ersetzen.
Die handelsüblichen Solarzellen aus Kunststoff möchte Stefan Roth durch die Zellulosefasern ersetzen, in die die Solarzellen quasi eingewebt sind und die dann als eine Art von biegsamer Folie aus Papier beispielsweise aufgeklebt werden könnten. Auf Fenster, auf Rucksäcke oder auf Handys. Das würde den Kunststoffbedarf reduzieren und die Stromerzeugung revolutionieren. Noch aber ist das Ganze Zukunftsmusik. Die Solarzellen aus dem Labor sind noch nicht sehr effektiv. Aber Stefan Roth ist zuversichtlich, dass es ihm gelingen wird, seinen Forschertraum schon bald umzusetzen.
Der nächste Schritt wäre eben, statt eines Kunststoffes Zellulose zu verwenden. Und dann können Sie sich wirklich vorstellen, Sie bauen einen großen Drucker, der ist 10 Meter, 15 Meter breit, 15 Meter hoch. Und dann drucken Sie aus Zellulose ein Holzhaus mit durchsichtiger Zellulose als Fenstern und gleich den Leiterbahnen schon geschützt innen drin. Und das Mobiliar können Sie auch gleich mitdrucken.
Ein ganz anderes Thema beforscht der Mikrobiologe Sebastian Günther vom DESI. Er sitzt nur wenige Meter von Stefan Roth in der Max-von-Laue-Halle entfernt, in einem schmalen, schmucklosen Raum mit Bildschirmen und Schreibtischen. Der Mikrobiologe möchte mit seinen Experimenten herausfinden, warum bestimmte Bakterien gegen Antibiotika resistent sind. Liegt es am Wirkstoff des Medikaments oder an den Eigenarten des Bakteriums? Mit dem extrem hellen Röntgenlicht von Petra erkennt er biologische Strukturen, die mit anderen Methoden nicht auffindbar sind.
Wir können am besten mal direkt in die Experimentierhalle gehen, in die Experimentierhütte gehen. Ja. Das ist direkt nebenan. Gehen wir mal hinein. Das ist jetzt also der Bereich, wo die eigentlichen Experimente durchgeführt werden. Wir haben hier von der rechten Seite kommt die Röntgenstrahlen hier rein. Der Petra-Ring ist von dort aus, glaube ich, gute 60 Meter weiter in die Richtung. Hauptsächlich dreht sich es bei uns um biologische Proben, die wir anschauen.
In der Experimentierhütte von Sebastian Günther stehen riesige Aufbauten, Armaturen und Maschinen. Und ein massives Strahlrohr, wie im Teilchenbeschleuniger Hera. Der Probenhalter aber, auf dem die Minimoleküle dann vom Röntgenlicht durchleuchtet werden, ist gerade mal so groß wie eine Stecknadel. Und die Probe selbst ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Ist alles vorbereitet für das Experiment, wird der Röntgenstrahl eingeschaltet. Die Experimentierhütte muss geräumt werden.
Wir müssen halt sicherstellen, der letzte Nutzer geht rein, schaut sich einmal um, dass kein anderer Nutzer noch in der Hütte sich versteckt. Und dann erst kann die Tür geschlossen werden, weil sonst ist man halt dann den Röntgenstrahlen ausgesetzt und das ist zwangsläufig nicht gesund. Okay, also wir müssen jetzt hier draußen stehen bleiben, weil es eine Lichtschranke, die aktiviert wird.
Interlock-Absuche. Bitte verlassen Sie das Gebiet.
Interlock-Search. Please leave the area.
Die Tür zur Experimentierhütte schließt sich automatisch. Ein Warnblinklicht oberhalb der Tür zuckt in orangenen Blitzen. Die Besuchergruppe hat jetzt gemeinsam mit Philipp Amstutz einmal die große Experimentierhalle durchquert. Der Rundgang ist fast zu Ende.
Wollen wir los?
Ja. Und bezahlen die auch für den?
Achso, die Nutzung, die Strahlzeit hier ist tatsächlich kostenlos. Ja, das ist steuerfinanziert. Das ist allerdings auch weltweit so, dass nahezu an jeder Synchrotronstrahlungsquelle die Strahlzeit kostenlos ist. Hat man sich darauf geeinigt. Ja, macht einfach gut, also dann würde ich Sie jetzt zurück zum Gebäude 3, also da, wo Sie den Vortrag gehört haben, zurückführen.
Aber auf dem Weg dorthin muss noch ein kurzer Abstecher sein.
Wir sind hier im Beschleunigerkontrollraum, steht draußen dran. Das ist der zentrale Kontrollraum auf dem DESY-Gelände. Hier werden alle Beschleuniger des deutschen Elektronensynchrotrons kontrolliert, wie der Name schon sagt. Insgesamt, keine Ahnung, hat er so, ich glaube, 500, 600 Quadratmeter.
Erklärt Winfried Decking. Der zentrale Kontrollraum ist das Herzstück des DESY-Geländes. Hier laufen alle Informationen über die Beschleuniger zusammen. Auf zwei Reihen von Bildschirmen, kontrolliert von Computerprogrammen und menschlichen Spezialisten. Zurzeit testet Winfried Decking mit seinem Team hier die jüngste Errungenschaft auf dem DESY-Gelände. European X-Fell heißt dieser Linearbeschleuniger, der erst im Herbst 2017 in Betrieb genommen wurde. Mehrere europäische Forschungseinrichtungen haben diesen neuen Superbeschleuniger gemeinsam entwickelt und gebaut. Wenn er voll betriebsfähig ist, wird er die stärkste Röntgenlichtquelle der Welt sein und durch ultrakurze Schnappschüsse noch feinere Untersuchungen möglich machen als der Röntgenstrahl von Petra in der Max-von-Laue-Halle. Mitte Juli ist es das erste Mal gelungen, den Beschleuniger auf die höchste Energie hochzufahren, berichtet Winfried Decking stolz. Denn mit Beschleunigern verhält es sich ähnlich wie mit neuen Autos. Sie müssen erst einmal eingefahren werden.
An der ganzen Technologie haben wir 3 Jahrzehnte gearbeitet und das ist letztendlich sozusagen kulminiert dann darin, dass man jetzt auch wirklich gezeigt hat, das Ganze funktioniert auch bei diesen hohen Strahlenergien. Das ist schon ein besonderer Moment für viele gewesen. Also von daher, sagen wir mal, konnten wir da also wieder einen Meilenstein abhaken.
Das war ein Vormittag mit vielen Informationen. Aber die Besucher scheinen noch nicht müde zu sein. Zu spannend, zu anregend fanden sie das, was sie in den vergangenen Stunden gehört und gesehen haben.
Ich bin nur Ingenieur gewesen oder bin immer noch Ingenieur. Und deswegen interessiert mich das. Und ich sehe es auch nicht zum ersten Mal, aber es ist schon lange her, dass ich das erste Mal hier war. Und ja, es ist trotzdem wieder interessant.
Also Vorwissen im Bereich der Physik, sag ich mal, bringe ich also nicht mit. Und dann wollte ich endlich mal genauer wissen, was bringt das für einen Nutzen?
Aber ich finde das trotzdem, ich habe mir das nie so riesig vorgestellt, so viel Technik. Und ich finde das ganz spannend. Und das so mitten in Hamburg, das finde ich schon gut, dass ich mir das mal angesehen habe.
Sehr gut vorgetragen.
Ja. NDR Info, die Reportage.
Woraus besteht die Welt? Physikalische Forschung am DESI in Hamburg. Von Daniela Remus. Technik Sabine Suhr. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.